sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 181. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und wie immer mache ich den nicht alleine, sondern zusammen mit dem lieben Wolf.
Ja, willkommen im Schicksalsberg, in der Hölle, in der Lava oder auch willkommen zu Sideline. Hallöchen.
Dass wir Lava sind, ist mir neu, aber okay. Wir schauen mal, was heute passiert, weil ich kann schon mal so viel ankündigen. Die News sind wild, Spiele sind zum Teil auch sehr wild heute. Also es war keine langweilige Woche. Das Gute ist, es hat sich bisher kein Team abgemeldet. Das Schlechte ist, ein Team hat Schulden. Fangen wir einfach auch mal mit diesem Team an, weil, also was da schon wieder los ist, ist auch speziell. Die Oakland Roots spielen ja im Coliseum. Und viele haben vielleicht noch in Erinnerung, wie ihr erstes Heimspiel dort aussah. Wahnsinnig viele Menschen vor Ort, ein sehr altes, vor allem auch sehr, sehr großes Stadion, in dem beispielsweise bei internationalen Fußballspielen bis mehr als 53.000 Leute passen würden. Damals bei ihrem quasi Eröffnungsspiel, bei ihrem ersten Heimspiel, waren 26.000 Zuschauer vor Ort. Man kann sozusagen mit der Kapazität ein bisschen spielen. Man kann natürlich größere Teile des Stadions öffnen, größere Teile des Stadions aber auch schließen. Zu regulären Spielen könnte eine Kapazität von 15.000 sein. Das ist so im Prinzip angedacht, wäre an sich auch irgendwie sinnvoll. Jetzt ist so ein bisschen die Problematik. Die haben sie nicht erreicht. Das ist jetzt kein Geheimnis, das haben wir die letzten Monate, eigentlich schon seit der letzten Saison, haben wir das schon ziemlich gut beobachten können. Im Durchschnitt lag bisher in dieser Saison die Kapazität bei etwa ein bisschen über 5.000 Zuschauern. Sagen wir mal zwischen 5.000 und 550 Zuschauern. Das ist nochmal deutlich weniger als in der Saison davor. Da lag in etwa die Zuschauer oder die durchschnittliche Zuschaueranzahl bei 8.000 Zuschauern. So, jetzt muss man nur eins und eins zusammenrechnen. Wir haben zum einen eine fallende Anzahl an Zuschauern und zum anderen ein riesiges Stadion. Jetzt, lieber Wolf, ist die Frage: Wie sieht's aus um die Situation der Oakland Roots mit ihrem Mietstadion?
Ja, wenn du das so schon fragst, dann kann ich mir die Sache eigentlich schon selbst beantworten. Es läuft scheiße. Also um es mal ganz brutal auch und auf schön Deutsch zu sagen. Denn sie mussten bis Freitag letzter Woche, meine ich, 1,4 Millionen Dollar zahlen, aber konnten sie dem Vermieter nicht zahlen. Und seitdem ist ein Streit zwischen der Stadt, BZW, den Besitzern des Stadions, und dem Club, wie man diese Gelder irgendwie aufbringen kann und vor allem, wie es da generell weitergehen soll. Ich muss auch zugeben, dass ich es auch grundsätzlich ein bisschen behämmert finde. Also nicht, dass Geld zurückkommt oder dass es Schulden gibt, weil, wie du schon sagtest, das war ja klar, dass das kommt. Nur, dass sich der Club weigert, das zu zahlen. Weil wenn sie jetzt nicht schon an sich komplett pleite sind, was bei diesem Team mit recht guten Branding und berühmten Teilownern ein wenig seltsam klänge, dann frage ich mich, wieso du als gefühlt einziges übrig gebliebenes professionelles Sportteam in Oakland dir wirklich der Meinung bist, es mit der Stadt zu verscherzen, wenn du grundsätzlich auch deren Unterstützung brauchst. Denn wir dürfen nicht vergessen, seit Jahren hören wir immer wieder neue Vorschläge, wo das Team ihr richtiges Stadion bauen möchte. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass entweder das Gelände, wo sie bauen wollen, der Stadt gehört oder generell irgendwelche Kosten die Stadt mittragen soll. Das heißt, ein riesiges Stadion, das sie kaum füllen können, wo sie mindestens eine 1,4 Millionen Dollar noch irgendwie zahlen müssen. Und dann wollen sie sich irgendwie mit der Stadt anlegen, deren Hilfe sie in Zukunft definitiv noch brauchen. Nicht sehr klug, würde ich sagen.
Ich wäre mir allerdings gar nicht so sicher, ob sie das wirklich zahlen können. Weil es ist schon eine recht große Summe. Und auch wenn du berühmte Teilowner hast, auch die geben natürlich nur begrenztes Budget zur Verfügung. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die einfach das Problem haben, es zu bezahlen. Und man deswegen jetzt versucht, da irgendwie eine Lösung zu finden. Klar ist aber, das Stadion ist für sie nicht wirtschaftlich, beziehungsweise für beide Seiten nicht wirtschaftlich. Und das wird die letzte Saison für sie in diesem Stadion sein. Jetzt ist natürlich das Problem, sie brauchen dann dringend eine neue Zwischenlösung. Und auch da gibt es ja Ideen, wie es laufen könnte. Also zum Beispiel besteht ja die Möglichkeit, dass man schnell, was die Amerikaner ja können, ist Stadien sehr schnell bauen, weil sie immer mit dieser, nehmen wir es mal, Gerüstbauweise arbeiten. Und da braucht man so etwa, Pi mal Daumen, ein halbes Jahr für. Das heißt, es wäre tatsächlich auch möglich, so ein Stadion dann innerhalb eines halben Jahres zu bauen. Zur Not stellt man Container hin. Lauden arbeitet ja auch so. Aber du hast es gerade schon erwähnt, den Platz dafür. Eine Möglichkeit wäre es, auf dem Parkplatz vom Kolosseum zu machen. Da brauchst du dann aber wirklich die Stadt an deiner Seite. Oder du bekommst halt irgendwo noch ein Grundstück. So oder so, sie stehen ja gerade so ein bisschen in der Misere. Klar, was sie noch machen könnten, wäre irgendwie ihren Trainingsplatz oder den Ort, wo sie trainieren, so umzubauen, dass es irgendwie stadionähnlich ist. Aber es ist alles nicht so ganz ideal und ja, man hat sich da irgendwie in so ein Problem reingeritten, was ehrlich gesagt absehbar war. Schon in dem Moment, in dem sie dieses Stadion bezogen hatten. Weil ja irgendwie klar war, das Ding immer zu füllen, wird ganz schön heavy werden. Naja, wir berichten, wenn wir Neues wissen, wie es weitergeht. Aber wir machen mal mit positiven Nachrichten weiter. Denn es gab zwei interessante Transfers in den letzten Tagen, die man durchaus mal erwähnen sollte. Wir fangen mal mit dem kleineren an, nenne ich es mal. Ein Spieler wechselt in die MLS. Wer ist es und warum?
Ich muss zugeben, das Lustige ist, es ist irgendwie ein Spieler, mit dem keiner gerechnet hat. Also, ich kenne ja die Rhode Island Bubble ganz gut und habe das Team ja auch schon oft genug verfolgt. Und viele gingen eher zum Beispiel davon aus, dass J.J. Williams den Sprung zurückmacht oder dass vielleicht Hugo Bekarek den Sprung zurückmacht. Am Ende ist es ein anderer Spieler geworden. Und zwar, ja, der Mittelfeldmotor Clay Holstedt. Der wechselt auf Leihbasis von Rhode Island zum FC Dallas, wobei Dallas noch eine Kaufoption mit sich bringt. Und wenn man guckt, dann war es wirklich der Spieler, der, kann man sagen, der nicht krass auf dem Rampenlicht stand, der dafür mal viel geackert hat. Er kam seit der Gründung von Rhode Island zum Spielen, ist meistens auf der defensiven oder zentralen Mittelfeldposition zu finden. Hat er 96 Spiele mit 18 Scorern und 28 gelben Karten. Und ja, er wechselt jetzt zu Dallas. Und was ich daran interessant finde, ist ja, dass das jetzt nicht die erste USL-MLS-Leihe in der Saison zu Dallas war. Denn sie haben sich ja zum Beispiel zu Saisonbeginn von, ich meine, Lexington, Brooks Thompson ausgeliehen, den jungen Keeper, der mit North Carolina in der League One Meister geworden ist. Das heißt, irgendwie gibt es ja jetzt mal eine öftere Leihverbindung, Leihfreundschaft zwischen der USL und Dallas. Finde ich interessant.
Man könnte sagen, sie haben offensichtlich ein paar Scouts einfach mal in die Region geschickt, beziehungsweise in die Liga geschickt und schauen sich um, wen sie sich da holen können. Ich finde aber, das ist durchaus ein cleverer Schachzug, dass sie sich einen Spieler wie Holstedt holen, der, wie du ja gesagt hast, wirklich auch einer der wichtigsten Spieler von Rhode Island ist und immer wieder auch, fand ich, auffällt, jetzt nicht unbedingt, weil er so wahnsinnig viele Tore schießt, sondern weil er sehr wichtig fürs Team ist und immer an den wichtigen oder an den entscheidenden Positionen auch steht. Also Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht auch bei Dallas gut funktionieren könnte. Finde ich, ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Davon darf es ruhig noch mehr geben.
Ich wollte nur kurz erwähnen, ich glaube, es liegt auch mit am Trainer von Dallas, falls jetzt nicht seitdem ich das weiß gewechselt hat. Denn es müsste immer noch Eric Quill sein, der ja bis vor ein, zwei Jahren bei New Mexico United der Cheftrainer war. Ich könnte mir also vorstellen, dass er halt noch seine Kontakte in die alte Liga spielen lässt. Aber falls sie einen neuen Trainer haben, kannst du mich natürlich gerne korrigieren.
Na gut, aber er könnte ja auch mit den finanziellen Mitteln, die so ein MLS-Club hat, theoretisch ja überall wildern gehen.
Das stimmt, das stimmt.
Dementsprechend finde ich es trotzdem einen guten Move, sich dann in der Championship zum Beispiel umzusehen. Ja, aber dann gibt es halt noch einen anderen Transfer. Und dieser Transfer, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil es handelt sich um einen Spieler, den kennt jeder, der sich mal irgendwie auch nur eine Sekunde mit Fußball beschäftigt hat. Der hat MLS-Erfahrung, aber also auch in der MLS war das jetzt nicht so, der ist jetzt nicht mit den allergrößten Erinnerungen oder hat die Liga jetzt nicht mit den allergrößten Erinnerungen verlassen und kehrt jetzt auf andere Bühne zurück, die, mit der ich so ehrlich gesagt nicht gerechnet hatte. Du kennst ihn, deswegen sage uns doch, um wen handelt es sich?
Es handelt sich um die kleine Erbse oder auf Spanisch Chicharito. Den kennt man, denn er war auch bei wirklich weltbekannten Vereinen unterwegs, wie zum Beispiel bei Manchester United, bei Real Madrid. In der Bundesliga spielt er ja auch für Bayer Leverkusen. Und er war dann eben zuletzt in den letzten Jahren bei Los Angeles Galaxy, mit denen auch, glaube ich, Meister geworden ist. Und danach eben nochmal in der alten Heimat bei Chivas Guadalajara in der Liga MX unterwegs. Deswegen früher teilweise Weltstar unterwegs bei Man U, Real oder Leverkusen und dann jetzt in den letzten 5, 6, 7 Jahren eher wieder auf dem Heimatkontinent.
Genau, also er war 2023 zuletzt in der MLS aktiv. Allerdings muss man auch dazu sagen, so wahnsinnig viel hatte er nicht gespielt. Und so wirklich überzeugend war es nicht. Also, deswegen sage ich, er geht jetzt nicht mit so wahnsinnig vielen Erinnerungen. Mir würde jetzt keine Szene einfallen, wo ich sofort wieder an ihn denken würde. Bei einem Jermaine Jones zum Beispiel hätte ich das. Keine positive Erinnerung, aber ich habe zumindest eine. Bei Chicharito, ich weiß, er war in der MLS, aber das war wirklich kein bleibender Eindruck, den er dort hinterlassen hat und wahrscheinlich auch die Liga für ihn nicht. Gut, jetzt hat er dann einen neuen Club. Wann fangen die an zu spielen? Nächstes Jahr?
Ja, Atletico Dallas beginnt nächstes Jahr in der USA Championship zu spielen. Das ist also deren erstes Jahr. Er ist der erste offizielle Spieler. Und ich habe noch eine sportliche Meinung dazu. Mach du gerne erst.
Nö, dann erzähl uns doch. Was sagst du dazu?
Ich bin bei der ganzen Geschichte um Chicharito sehr zwiegespalten und ich versuche das irgendwie sportlich und abseits des Platzes zu sehen. Sportlich bin ich kein Fan davon. Es gab bei vielen auch so die Idee, ihn mit Drogba zu vergleichen, denn man könnte ja sagen, dass Didier Drogba der vorher größte Name in der USL gewesen ist. Und ich habe mal mir die Mühe gemacht, von beiden Spielern so die letzten dreieinhalb Saisons ihrer Karriere zu vergleichen. Und das ist ein krasser Unterschied. Also wir hatten bei Chicharito jetzt 7 Scorer seit 2023. Und insgesamt hat er irgendwie, ich glaube, Spielzeit für knapp über 20 Spiele gehabt. In offiziell, ich glaube, 50 plus. Didier Drogba, die Ex-Chelsea-Legende, hat nur mal kurz einen Vergleich zu machen. Allein in seiner letzten Saison, wo er insgesamt 12 Spiele gespielt hat, 7 Tore geschossen und 2 Vorlagen gemacht. Also deutlich mehr als Chicharito in den letzten 3,5 Jahren zusammen. Und da klammere ich noch die ganzen Tore in der MLS bei Drogba aus, wie zum Beispiel die 14 Scorer 2016 oder die 12 Scorer in 2015, nur in der MLS an sich. Beide waren ungefähr gleich alt, so Ende 30, als sie in die USL kamen. Beides Mittelstürmer, beides große Namen. Und da sieht man halt den Unterschied. Der eine hat wirklich noch geliefert in den letzten Jahren, auch dann in der MLS und halt in der USL. Bei Chicharito bin ich echt skeptisch. Hat kaum gespielt, wird dann, wenn er spielen wird, nächstes Jahr, knapp anderthalb Vierteljahre mindestens, ohne ein Fußballspiel verbracht zu haben, existieren. Ist dann fast schon 39. Also ich sehe aktuell nicht zwingend, wie man ihnen als sportlich wirklich den Mehrwert geben sollte. Außer man baut wirklich das ganze Team um ihn herum und versucht ihn quasi Messi-esque irgendwie jeden Ball perfekt hinzugeben. Abseits des Platzes kann ich die Sache halt schon eher verstehen, weil Dallas-North Texas ist eine der bekanntesten und größten Latino-Hispanic-Gegenden in den USA. Er ist weiterhin ein großer Name, er wird weiterhin wahrscheinlich für Augenmerk sorgen. Auch der relativ bekannte und auch kritisch betrachtbare Fabrizio Romano zum Beispiel, der Transfer-News-Typi, hat über die Sache berichtet. Und wenn du so schaffst, Augen auf das Team zu lenken, plus eben im Startjahr für Dallas vielleicht auch mehr Zuschauer zu bringen, weil sie Chicharito sehen wollen oder halt generell so die Spieler sehen wollen, kann das zumindest auf einer kurzfristigen Basis schon helfen. Du hast das Marketing, du hast das Geld und vielleicht einen guten Start in die fußballerischen Jahre, was ja oft bei USL-Teams schon alles sein kann. Gibt ja genügend Teams, die nach ein, zwei Jahren schon den Arsch zu kneifen. Und wenn du so einen guten Start schaffst und vielleicht eine Grundlage bauen kannst, was so Zuschauerinteresse oder eben generell die Bindung an die Latino-Gegend angeht, macht es für mich abseits des Platzes schon eher Sinn. Aber sportlich, wie gesagt, sehe ich bei Chicharito nicht viel Mehrwert. Dajan Kurz, 38-jähriger Spieler, zweifelhafte Einsatzzeit in den letzten dreieinhalb Jahren, geht zu Atletico Dallas. Abseits des Platzes ist vielleicht eine gute Idee. Das wäre so in Kürze das Relevante.
Würde ich dir auch absolut zustimmen. Also sowohl bei der sportlichen Einschätzung, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Leute wirklich einen dann knapp 39-jährigen Chicharito wirklich sehen wollen und ob das die Strategie ist, die man da fahren sollte. Aber okay, vielleicht fahren sie jetzt plötzlich noch eine andere Strategie, dass sie zum Beispiel ein Augenmerk auf junge Talente legen, die vielleicht auch irgendwie einen Hispanic-Hintergrund haben oder ähnliches. Wir werden es dann sehen. Es gibt noch eine News, die bringen wir auch mal noch ganz kurz, denn USL und Videoschiedsrichter, das ist ja so eine ganz komische Geschichte. Die USL Championship war die erste Liga, die den Videoschiedsrichter überhaupt im Einsatz hatte, hat ihn aber auch wieder abgeschafft. Wir beide haben schon oft genug darüber gemeckert und jetzt kam die Meldung, da kommt wieder was, allerdings für den USL Cup. Jetzt ist die Frage, was kommt denn da tatsächlich?
Ja, die News ist ganz frisch, die kam heute am Donnerstag raus. Am einfachsten würde ich es formulieren, es ist wahr leid. Also es geht um Videoschiedsrichter und das Prinzip heißt Football Video Support, kurz FVS. Und soll hauptsächlich für Teams und Stadien gelten, die A, nicht das große Budget haben und B, die vielleicht auch nur ein weniges kleines Kamerasetup haben. Beides trifft auf die USL zu. Du kannst ja schon froh sein, wenn du mehr als eine Kameraperspektive im Stadion hast. Die meisten Teams haben nicht viel Geld und dieses System würde dafür sorgen, dass du die klassischen Sachen wie man im VAR hast. Das heißt, du kriegst, die gucken sich die Tore immer an, ob die legitim sind. Um Elfmeter und Kartenentscheidungen soll weiterhin quasi eine Guckmöglichkeit sein und es soll dann auch bei möglichen Spielerverwechslungen geguckt werden, dass man nicht die falschen Leute bestraft. Der Hauptunterschied ist, es wird quasi keinen Videoschiedsrichter an sich geben, sondern nur die Wiederholmöglichkeit. Also wahrscheinlich haben die einen Fernseher neben dem Platz stehen, wo sie halt dann wie bei uns in der Bundesliga hinrennen und sich die Szene angucken können. Und das Ganze soll erstmal nur in dem USL Leagues Cup getestet werden. Scheint aber gerade generell ein FIFA-weites Testfäßchen zu sein. Und was ich interessant finde, und da kannst du gerne erzählen, weil du ein bisschen mehr über NFL und Co. weißt, die Idee dahinter ist auch, dass die Trainer bei zwei Entscheidungen pro Spiel einen Einspruch erheben können. Also sie können sagen, yo, die Szene von Verkacke, das Tor, oder vielleicht das Foul sehen wir anders. und dann kann sich da der Schiri das nochmal angucken. Dajan Kurz, es gibt quasi, was man kennt vom Videoschiedsrichter, nur ohne externen Kölner Keller. Aber die Grundidee an sich bleibt quasi gleich.
Gut, wobei dann natürlich die Frage ist, wie willst du mit eingeschränktem Kameraequipment da trotzdem vernünftige Bilder liefern? Aber ja, so eine Challenge-Idee finde ich gut. Das ist auch das, was ich generell beim Videoschiedsrichter auch immer kritisiere. Wenn die Teams der Meinung sind, dass jetzt an der Stelle was war, warum lässt man sie nicht challengen und sagen, wir glauben, dass an der Stelle die Entscheidung falsch war, seht es euch bitte nochmal an. Und dann kann der Schiedsrichter immer noch entscheiden, ob das, was er zuvor entschieden hatte, wirklich richtig war oder nicht. In anderen Sportarten ist das gang und gäbe. Ich weiß aber nicht, warum der Fußball es nicht geschafft hat, da mal rechtzeitig genau auch auf die Richtung zu gehen. Wie beispielsweise halt in der NFL. Auch da haben die Trainer die Möglichkeit, die berühmte Challenge-Flagge zu werfen. Und klar, in anderen Sportarten hast du dann auch Möglichkeiten der Einschränkung. Beim Feldhockey zum Beispiel verlierst du dann, wenn du falsch lagst, eben eine Auszeit, die durchaus ja auch wichtig sein kann. Und auch in der NFL verlierst du eben auch dein Recht auf Challenge beispielsweise. Von daher, oder auch auf eine Auszeit. Von daher, ja, ich finde es gut, dass man den Weg jetzt geht. Ich finde es auch gut, dass man so langsam doch wieder in die Richtung Videoschiedsrichter geht. Und hoffe, dass das sehr erfolgreich getestet wird, sodass man sich vielleicht auch immer wieder darüber entscheidet, in den regulären Ligen das mit ins System zu nehmen. Gerade dann auch, wenn man irgendwann eine erste Liga haben will. Ich würde vorschlagen.
Ich wollte nur kurz erwähnt haben, selbst wenn man jetzt nicht mehr Kameras einführen kann, weil teuer und so weiter, finde ich alleine die Idee ist, sich nochmal angucken zu können, auch wenn es nur eine Perspektive gibt, besser ist es gar nicht machen zu können. Daher, es ist vielleicht nicht optimal, aber eben im Vergleich zu vielleicht unfinanzierbaren Verhältnissen mit mehreren Kameraperspektiven und Kölner Keller und ähnlichem, besser als gar nichts. Und daher Challenge-System und eben sich überhaupt angucken zu können, ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Daher, es ist nicht perfekt, aber ich finde die Idee trotzdem gut.
Da wird sich der Schiedsrichter dann tatsächlich freuen, wenn er sich die Kamerabilder in Greenville ansehen will, die ja aus einem, keine Ahnung, Helikopter oder so geschossen werden oder aus einem Heißluftballon. Wir machen jetzt aber erstmal eine kurze Pause und dann werden wir uns mal ansehen, was in den Ligen so los war. Also bis gleich bei Sideline.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und wir blicken mal zurück in die letzten Wochen. Da gab es ja auch durchaus den einen oder anderen Spieler aus der USL, der während der WM spielen konnte. Der vielleicht sogar während der WM dem einen oder anderen aufgefallen ist. Einer davon ist Torwart bei Miami FC. Eli Room, der durchaus, fand ich zumindest, gezeigt hat, der kann ein bisschen was. Gut, er hat doch ein paar Gegentore gefressen, ohne Frage, aber es lag nicht immer an ihm. Deswegen schauen wir uns doch mal an, wie läuft's für ihn und Miami in der Liga. Und sie hatten die Tampa Bay Rowdies zu Gast, die zuletzt ja durchaus ganz gut dastanden. Wie hat dir das Spiel gefallen?
Wie formuliere ich es nicht? Also, ich kenne den Miami FC ja schon seit deren, ich glaube, NASL-Zeiten müsste es gewesen sein. Aber sie schaffen es trotzdem, mich immer wieder zu überraschen. Und das in der Regel nicht in positiven Aspekten. Und das haben sie diesmal wieder geschafft, was ich irgendwie leicht faszinierend finde. Dass dieses Team immer neue Wege findet, mich zu unterwältigen. Aber immerhin hatten sie knapp 6-mal so viele Zuschauer in ihrem Stadion wie sonst. Was ja auch schon mal nicht so verkehrt ist.
Aber da musst du jetzt auch die Zahl sagen, wie viele Zuschauer da waren.
1200 Leute, Pi mal Daumen.
Aber gut, gehen wir mal ins Spiel rein. Und das startete denkbar schlecht für Miami, denn bereits nach 10 Minuten hat man es geschafft, sich so dermaßen leicht ausspielen zu lassen. Es waren lediglich 3 Pässe notwendig, die einfach, also das waren ganz simple Pässe, relativ weit jeweils. Der letzte Pass geht auf Cicerone, der muss nur ins 1:1 gegen Room gehen. Klar, irgendwie, den kann er halten, da kann er vielleicht noch eine Sekunde schneller runterkommen, aber ich finde, davor hat schon sein komplettes Team hat davor schon versagt. Jetzt da die Schuld auf ihn schieben, würde ich nicht machen. Die waren offensichtlich im Kopf noch nicht ganz im Spiel.
Ich würde ihr gern sagen, dass es ja, der einzige ähnliche Aspekt dieser Geschichte war. Aber im Wesentlichen könnte man sagen, war das nächste Tor, 2 Minuten später, eine leicht verbesserte Variante, aber mit demselben Ergebnis. Es gab wieder einen Konter für Tampa. Wieder waren MD Myers und Cicerone beteiligt. Es geht sehr schnell. Diesmal haben wir allerdings Verteidiger im Strafraum. Aber das Ergebnis bleibt das gleiche. Der Ball wird am Strafraumrand zu MD Myers gepasst. Und der haut den Ball mit einem Schlenzer links unten rein. Und ja, dann steht es 0:2 für Tampa mit wieder viel zu viel Platz. Aber hey, diesmal waren die Verteidiger wenigstens auf dem Rasen und in der Nähe vom Ball.
Ja, und die nächste größere Szene, die ich mir notiert hatte, war kurz vor der Halbzeit. Hast du davon noch mal eine?
Nö.
Die Tampa Bay Rowdies machen sich in dieser Szene nämlich aller Ehren. Sie sind im eigenen Strafraum. Miami hat es dann doch irgendwie mal geschafft, da über die Mittellinie zu kommen, ist mit dem Ball zumindest in Strafraumnähe. Der Ball fliegt auch in den Strafraum rein und dann entscheidet man sich zu einer kleinen Rowdy-Verteidigung, indem man einfach mehr oder weniger von hinten so ein bisschen auf den Gegner springt, halt dieses klassische Überspringen, sodass der Gegner von unten sozusagen nach unten gedrückt wird. Das ist halt blöd, wenn es im Strafraum passiert, führt in dem Fall nämlich zu einem Elfmeter. Der war dann auch sicher versenkt. Das war auch sehr schlecht verteidigt.
Definitiv. Und Stichwort Verteidigung. Es gibt so Szenen, da bin ich nie ganz sicher, fand ich das jetzt taktisch klug oder Idiotie. Denn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, wir sind schon tief in der 8. Minute, gibt es eine Szene, wo Tampa sich selber ein Problem macht, aber vielleicht hätte auch machen müssen. Denn Mason Tunbridge kommt links auf der Seite aus Sicht von Miami gelaufen und will quasi den typischen langen Schlenker in Richtung Strafraum machen. Er hat 2 Verteidiger von Tampa bei sich, die versuchen müssen, ihn zu decken. Und einer von beiden, LeFleur, entscheidet sich, ihn, weil er merkt, dass der Spieler an ihm vorbeizieht, am Trikot festzuhalten. Tunbridge macht dann das, was man als Spieler meistens macht. Er lässt sich zu Boden fallen, wodurch das Ganze am Trikot rumgezuppelt ein bisschen dramatischer aussieht. War nichts Schlimmes, war jetzt kein dramatisches Foul, aber es war ein Foul. Und da LeFleur schon eine gelbe Karte hat, bekommt durch das zweite Festhalten eben die 2. gelbe Karte und muss damit vom Platz. Das heißt, Tampa führt zwar mit 2:1, muss aber die ganze 2. Halbzeit mit einem Mann weniger auskommen.
Das war auch wirklich eine ziemlich unkluge Aktion, muss man sagen. Also du bist schon verwarnt und dann hältst du den Spieler so offensichtlich fest, dass logischerweise der Schiedsrichter das sieht und dann eben auch mal schnell die Karte zücken kann. Ich finde es jetzt auch nicht falsch, dass er an der Stelle die Karte zückt. Ein anderer Schiedsrichter hätte es vielleicht nicht gemacht, aber ich finde es vollkommen okay. Ja, dann war erstmal Pause. Alle durften nochmal durchatmen und Miami hat nochmal auf die Taktiktafel geguckt. Und man hat sich besprochen, wie man jetzt am besten an die 2. Halbzeit geht. Man ist ja in Überzahl. Das muss man jetzt gewinnen. Man spielt ja auch noch zu Hause. Und sie sind auf einer richtig guten Spur. In der 76. Minute tasten sich ganz langsam nach vorne. Mehrere Pässe, aber man nähert sich so ganz langsam dem gegnerischen Strafraum, könnte man fast sagen. Und letztendlich am Strafraum entscheidet sich Ndongo, den Ball einfach mal parallel zum Tor zu schießen und darauf zu warten, dass jemand kommt. Nämlich in dem Fall ist es Lucario, der sieht, wie sein Mitspieler agiert, läuft genau richtig an, der hat ja auch die Erfahrung ohne Frage und kann dann sauber aufs Tor schießen. Der Ball ist drin, also steht es 2-2.
Ja, da kann man nichts dran meckern an der Szene. Klassisches Querlegen, Eingeschiebe. Allerdings finde ich es ein bisschen dramatisch, wenn du in der Überzahl bist und knapp 30 Minuten in der zweiten Halbzeit brauchst, um wirklich die erste relevante Torszene zu haben. Denn ich würde ja gern behaupten, dass es noch mehr gab, aber das war es im Wesentlichen von Miami. Allerdings nicht für Miami, denn in der 80. Minute gab es eine Szene, die mit Sicherheit in das Tor des Monats Ranking, wenn nicht am Ende auch im Tor des Jahres Voting mit dabei sein wird. Es gab ein Traumtor, ein vermeidbares Traumtor. Denn Temper kontert und kriegt den Ball noch im Anstoßkreis zu Marco Micoletto. Der sieht, dass Eloy Room zu weit vor seinem Tor steht und entscheidet sich einfach mal drauf zu ziehen. Und so geht der Ball aus über 40 Metern in einem langen, hohen Bogen aufs Tor von Miami. Room kann nichts mehr machen. Er springt zwar ein bisschen ab, ist aber wirklich überfordert von der Szene. Und der Ball geht dann über ihn ins leere Tor rein. So, dass Tampa das Spiel mit 2-3 in Unterzahl gewinnt. Und deswegen unterwältigend für mich, weil wie schaffst du es denn als Team in einem besonders wichtigen Spiel, weil Derby, eine ganze Halbzeit in Überzahl zu sein und nur eine einzige relevante Torszene zu haben, um dann noch das Spiel zu verlieren. Also Hut ab, Miami FC, das war eine Leistung. Nur keine, die ich sonderlich gut finde.
Das, also ja, da sieht auch Ruben nicht gut aus. Ehrlich gesagt, ich finde es aber gut, dass dieses Tor gefallen ist, weil mir ist das in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren jetzt schon des Öfteren aufgefallen, dass die Torhüter mittlerweile immer sehr weit vor dem Tor stehen. Klar, man will den Torwart haben, der mitspielt, aber genau das kann dir dann eben auch sehr, sehr schnell passieren. Und vielleicht sorgt das mal wieder für ein bisschen mehr defensiveres Verhalten auch bei den Torhütern. Man heißt an Katrin Berger, die hätte Ball natürlich gehabt, ohne jede Frage. Wir springen jetzt mal zu Spokane. Die hatten ein weiteres Heimspiel und jetzt gleich mal die erste Frage. Wie viele Menschen waren vor Ort?
Nicht viel besonders, mehr als Miami, was ich irgendwie interessant finde. Also auch wieder irgendwie 1200 irgendwas Zuschauer. Und es wirkte auch nicht gerade nach mehr, weil auch da gab es den klassischen USL-Kamerafehler. Man hat wieder ungefähr 1000 von 1200 Leuten auf die Seite gesetzt, wo die Kamera steht, sodass du quasi eigentlich fast nicht zu Gesicht bekommst. Und die anderen 200 Hansel saßen halt dann auf der Seite, die man sehen konnte, weswegen das Stadion halt wirklich nicht besucht aussah. Und ja, großartig.
Dazu muss man witzigerweise noch sagen, bei Miami, wenn man böse sein will, konnte man da sagen, Miami hat einfach wirklich alle Zuschauer, die da waren, auf die gegnerische Tribüne von der Kamera gepackt, also gegenüber von der Kamera, damit so aussieht, als wenn es voll wäre. Und also da sitzen auch nur ein paar Hanseln, aber das ist so ein Standardbild bei Miami. Ja, sie, also Spokane, hatten Fort Wayne zu Gast. Wir haben vorhin festgestellt, das reimt sich ja ein bisschen. Die Frage ist, reimt sich der Name ein bisschen oder haben wir vielleicht sogar auch eine sehr interessante Partie mit faszinierenden Toren?
Also ich muss zugeben, ich fand die Partie unterhaltsam, aber irgendwie auch sehr skurril. Zum einen, weil ich weiß wirklich nicht, wo die Kamera bei Spokane aufgebaut ist. Ich habe nämlich die Theorie, dass sie zumindest teilweise von einem Zeppelin gesteuert wird, weil es schwankt so zwischen, wir sind fast auf den nackten Haaren des Spielers, bis hin zu, wir sind fast schon im Weltraum. Und vor allem ist der Winkel jetzt sehr schräg, dass man wirklich einen sehr seltsamen Blick auf die Partie hat. Aber im Wesentlichen würde ich sagen, erinnert mich Fort Wayne in der Partie an einen Labrador, bei dem du so tust, würdest du das Stöckchen werfen, es aber nicht wirfst und der Hund trotzdem losrennt und das mehrmals hintereinander. weil im Wesentlichen hat so Fort Wayne die Tore kassiert in der Partie. Immer mit derselben Idee und zweimal sogar exakt mit der exakt selben Schusssequenz. Aber dafür ging es gut für sie los, das kann man ja noch sagen. Also den ersten Stock haben sie gefangen und danach haben sie halt den Antäuschversuch ja nicht mitbekommen.
Der erste Stock war auch schon in der 15. Minute und dort befanden sie sich am gegnerischen Strafraum. Der erste Torschuss, der durchaus mit Kraft war, der konnte vom Torwart noch leider nicht gehalten werden, sondern er ließ ihn abprallen bzw. blockte ihn weg. Und da landete er dann aber letztendlich natürlich vor einem Spieler von Fort Wayne. Das nutzt man dann und da fiel dann in dem Moment auch das Tor. Der klassische Abstauber einfach. Thomas war der Torschütze. Aber klar, es fing ja wirklich gut an für sie.
Ja, und danach würde ich sagen, war es fast eine Einbahnstraße. Und zwar für die Jungs von Spokane, die im Wesentlichen immer dieselbe Taktik fuhren. Nämlich, wir kontern und rennen aufs Tor zu und gucken dann, was der Torwart am Ende noch ja, halten oder nicht halten kann. Und ein bisschen war auch Glück dabei für Fort Wayne, denn in der 52. Minute kriegt Nico Brett den Ball relativ noch weit vom Strafraum zugepasst. Er rennt dann ungestört auf den Strafraum zu und haut den Ball in einem schönen Schlenzer aufs Tor von Byrne Shipman. In diesem Fall geht der Ball halt an die Latte und hüpft von da wieder raus. Und das war so ein bisschen ja das Signal zum Angriff. Denn ab jetzt geht's Schlag auf Schlag mit fast immer derselben Idee.
War ja auch quasi immer derselbe Spieler beteiligt. Zum Beispiel in der 68. Minute gibt es den Ausgleich. Und der entsteht durch einfach nur zwei lange Pässe. Einer davon geht auf John Brown. Und der nimmt den Ball sauber an, kann ihn sich nochmal schön zurechtlegen im Prinzip. Und kann ihn dann einfach aufs Tor schießen. Die ganze Situation, beziehungsweise er liegt in sich nicht zurecht, aber er ist einfach schneller als der Torwart, hat den dann gut auf dem Fuß und kann ihn ins Tor schießen. Aber die ganze Situation passiert relativ schnell, aber auch jetzt nicht völlig überraschend.
Tja, und dasselbe könnte man sagen, passiert in der 81. Minute. Es gibt wieder einen Konter für Spokane, der Ball kommt wieder zu John Brown, der von links in Richtung Strafraum reinrennt. Shipman kommt raus, aber diesmal nicht komplett rausgestürzt in Eishockey-Torwart-Manier. Aber dennoch wird der Ball wieder durch seine Beine durchgeschossen. Er wird getunnelt und der Ball geht ins Tor zur 2-1-Führung für Spokane. Und spätestens da habe ich dann Mitleid für Shipman gehabt. Der ist aktuell der Anführer der weißen Westenliste in der Liga. Ein souveräner Torwart und in dieser Partie hat er halt echt Pech gehabt. Und damit, ja, 2-1 für Spokane. John Brown trifft mit derselben Idee, mit fast derselben Szene zweimal.
Vielleicht hat er nicht nur Pech gehabt, sondern vielleicht hat er auch einfach so kleine Imposter im eigenen Team. Denn in der 84. Minute sieht es sehr danach aus. Sein eigener Verteidiger verliert kurz vor dem Strafraum den Ball durch einen Fehlpass. Ich glaube sogar John Brown war derjenige, der den Ball da wieder abgefangen hatte. Auf jeden Fall auch da geht's wieder sehr schnell in den Konter. Ein oder zwei Pässe sind da letztendlich dann nur nötig. Der Ball geht in den Strafraum oder kurz vor den Strafraum und dort ist es Louis Gill. Der bekommt den Ball, nutzt den Ball, setzt ihn ins Tor. Ganz schnelles Spiel, verursacht von einem Verteidiger, der sich an einer wirklich blöden Stelle dann einen Fehlpass erlaubt. Ja, und im Großen und Ganzen muss man sagen, von Fort Wayne hat man spätestens in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel gesehen. Verdienter Sieg für Spokane, aber ja, du hast es ja schon gesagt, es war immer wieder die gleiche Taktik. Man hätte irgendwann seine Schwachstellen mit erkennen können, ist nicht passiert.
Nee, ich fand es auch ein bisschen Verrat am eigenen Torwart, weil das war keine gute Verteidigung. Und als Torwart bist du immer der letzte Mann und der größte Arsch, wenn du es nicht hinbekommst. Und daher, ja, Spokane gewinnt das Topspiel und klettert mit weiter in Richtung der Top 4, was ja am Ende einen Heimplayoff-Platz sichern würde.
Gut, ich würde vorschlagen, wir machen noch mal eine kurze Pause und dann gehen wir in ein Spiel, das war, also Wer da zu spät kam, hat einiges verpasst. Deswegen seid nicht zu spät zurück. Wir hören uns gleich wieder bei Sideline. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und du hast mir gerade etwas in der Pause erzählt, von dem ich finde, das sollten alle wissen. Du hast mir gerade den Namen von einer Supporters Group von Boise berichtet. Sag's doch mal, wie heißt er?
ACDC. Wegen Boise und nun ja, ACDC.
Gebt uns doch bitte mal Feedback, wie ihr diesen Namen findet. Ich persönlich finde ihn großartig.
Schaut euch auch gerne jetzt mal das Logo davon an, weil es halt wirklich das ACDC-Logo auf den Shirts der SG. Also wer Humor hat, kann sich das gerne mal angucken.
Wir haben Boise jetzt natürlich nicht ohne Grund angesprochen, denn auch sie haben gespielt und sie waren bei Greenville Triumph zu Gast. An dem Bahnhof, der kein Bahnhof ist. Und auch da die Frage, wie viele Zuschauer waren etwa vor Ort?
Ich meine, waren es 2,5, hatte ich mir gemerkt. Ich glaube, 2,500 Leute. Was man aber da dazu sagen muss, es war eine Partie heute Nacht. Also eine Mittwochpartie US-Zeit. Das sind ja meistens die, die nicht so gut besuchten sind, weil natürlich Leute halt nicht mal eben spontan über mehrere Bundesstaaten fahren können, um das Auswärtsteam zu supporten. Oder eben natürlich halt zu Hause halt arbeiten müssen. Und da interessant, dass eine Arbeitswochenpartie über 1000 Leute mehr im Stadion hat als das Florida-Derby zwischen Tampa und Miami, was ja am Samstag zur besten Zeit gewesen ist.
Exakt das. Und ich habe es ja vorhin schon angeteasert, das ist eine Partie, da hat man sich wahrscheinlich schon sehr geärgert, wenn man da zu spät kam, vielleicht sogar die erste Halbzeit verpasst hat, weil da passiert einiges. Wir gehen direkt mal in die 5. Minute, denn dort fällt schon das erste Tor. Ein Querpass am Strafraum bzw. an der Strafraumgrenze reicht, ihn wirklich nur ganz simpel rüber in die Mitte zu passen. Denn dort sieht man ja auch, dass dann schon der Mitspieler angelaufen kommt. Und der nutzt natürlich diese hervorragende Vorlage zum 1:0, in dem Fall allerdings für Boise. Die Gäste waren also schon nach sehr, sehr kurzer Zeit in Führung gegangen.
Und dann kam recht schnell das Tor der Partie, was auch vermutlich, ja, kann man sagen, mit eins zum Tor des Jahres ernannt werden könnte. Und zwar der Ausgleich für Greenville. Die Szene an sich ist erstmal wirklich eher kurios, denn es gab eine Standardsituation für Greenville und die Jungs von Boise können den Ball nicht klären, sodass der Ball aus dem Strafraum rausgeköpft wird, wieder reingeköpft wird, wieder rausgetreten wird, wieder reingeköpft wird. Und der Ball kommt dann wieder in den Strafraum, ungefähr auf Höhe des Elfmeterpunkts, fliegt der Ball im hohen Bogen auf Meek zu, der mit dem Rücken zum Tor steht. Und der macht dann genau das, was ihr euch wahrscheinlich vorstellt. Er ist ungestört, mit dem Rücken zum Tor. Richtig, er springt hoch und macht den Fallrückzieher. Und der Ball geht dann in der schönen Flugkurve rechts oben rein. Cleaver im Tor von Boise kann nichts machen. Und es steht 1-1 zwischen Boise und den Jungs von Greenville.
Muss man auch sagen, der Fallrückzieher ist schon echt schön. Und dafür, dass die so selten glücken, so wie man ihn aus dem Lehrbuch kennt. Ja, und wenn ihr jetzt dachtet, okay, das hat ja schon wirklich sehr zügig angefangen, es wird mal Zeit, einen Gang runterzuschalten, dann seid ihr in der falschen Partie gelandet. Denn bereits 2 Minuten später sogar nur, gibt es ein weiteres Tor. Und in diesem Fall ist es ein langer Ball, der hoch in den Strafraum geschossen wird. Und ja, manchmal gelingt es auch. Wir hatten ja vorhin schon eine Partie, wo oftmals bei Miami war es, glaube ich, wo ein paar Mal versucht wurde, aus spitzem Winkel dann zu treffen. Hier glückt es. Sogar ziemlich kraftvoll und ziemlich gut, weil der Ball knallt unter die Latte und von dort aus dann ins Tor. Das Miami hat es nicht geschafft. In dem Fall Boise hat es geschafft und geht deswegen wieder in Führung.
Das war definitiv ein interessantes Törchen. Aber auch hier ist, bleibt nicht dabei. Es gibt wieder den direkten Ausgleich. In diesem Fall dauert es ein paar Minütchen, diesmal sind es sogar 10. Und da muss ich zugeben, war die Vorlage, fand ich, fast noch besser als das Tor. Denn der Spieler Noir, der auf einem 25-Tage-Vertrag quasi aktuell sitzt, also quasi ein Testspieler ist, der kämpft mit einem Verteidiger von Boise um den Ball und schafft es schließlich, dem Verteidiger den Ball abzuluxen. Er nimmt den Ball, passt ihn in die Mitte und noch so, ja, ich würde sagen, 2-3 Meter vom Strafraum entfernt, zentrale Lage, bekommt Evans den Ball und er haut ihn mit viel Gefühl unten links rein zum 2-2-Ausgleich für Greenville. Aber wie gesagt, die Arbeit von Noir fand ich noch ein bisschen besser, um ehrlich zu sein. Einfach halt das Fighten und in den Ball bekommen.
Was ich da interessant fand, war, das sah er so ein bisschen aus wie ein Zweikampf als Stehduell, weil beide nicht so wahnsinnig viel laufen in dem Moment. Muss man ja auch nicht. Aber es wirkt trotzdem auch ein wenig träge. Das Tor, was dann, beziehungsweise die Vorlage, die daraus dann resultiert, ist natürlich ganz nett. Ja, und dann kehrte endlich Ruhe ein. Wir hatten ja jetzt hier 23 Minuten ein wildes Hin und Her. Es steht 2-2. Wir gehen erstmal in die Pause rein. Und auch nach der Pause war erstmal ein bisschen Ruhe. Bis zur 61. Minute. Und da ist es Liadi, der den Ball zugespielt bekommt und sich gegen drei Verteidiger an der Strafraumgrenze sehr gut durchsetzt und letztendlich aufs Tor schießen kann. Das führt dazu, dass die Gastgeber nun wieder in Führung gehen und es 3-2 steht. Zuletzt gab es daraufhin ja immer wieder ein wildes Tor hin und her. Das passiert hier an der Stelle aber nicht mehr. Es gibt noch so kleinere Chancen, aber ich fand jetzt nicht mehr irgendwas groß Vielversprechendes. Es wirkte ein bisschen so, als wenn beide Teams dann auch relativ K.O. sind.
Ja, würde ich so unterschreiben. Man hat die Kommentatoren reden hören, dass Boise irgendwie Reiseprobleme hatte, um zum Spiel zu kommen. Und das merkte man ein bisschen, wie ich fand, in der Szenerie. Aber unterm Strich, ja, muss ich zugeben, hat mir die Partie gefallen. Es war auch ein überraschender Sieg für die Jungs von Greenville, die damit ein Top-Team besiegen. Und ich muss zugeben, ich fand es unterhaltsam, aber auch mehr den Beweis, warum A, manche Highlight-Videos ein bisschen zu lange sind, wenn gefühlt von 8 Minuten oder 4 Minuten was passiert. Und man manchmal auch bei Fußballspielen sagen muss, dass weniger manchmal mehr wäre. Weil, ja, gefühlt 20 Minuten Action, dann wieder 40 Minuten gar nichts, eine Torszene, dann wieder wenig bis gar nichts. Immer nicht ganz einfach. Vor allem, wenn du gerade auf dem Weg irgendwie zum Klo bist oder dir eine Bratwurst holen willst, kannst du mal genau die eine Szene verpassen, die irgendwie relevant gewesen wäre. Aber ich freue mich für Greenville in ihrem Pyjama-Trikot.
Ich finde auch, Greenville spielt da eine sehr solide Saison. Von daher bin ich gespannt, wie es die nächsten Wochen mit ihnen weitergeht. Worauf können wir dann am Wochenende gespannt sein? Was sind Partien, die du unbedingt empfehlen würdest?
Ich würde ja sagen, ich bleibe mal gleich in der League One, wo wir gerade mal da sind. Denn da gibt es auch mehrere Partien mit Top-Team-Beteiligung. Und da ist wirklich viel Leckerbissen dabei. Wir haben Charlotte gegen Knoxville. Charlotte ein bisschen am Straucheln aktuell, trifft auf den aktuellen Meister. Wir haben den kürzlichen, ich würde sagen, Top-Team-Schreck, Chattanooga, die empfangen Spokane. Und wir haben dann nochmal Fort Wayne gegen Omaha. Der aktuelle Tabellenführer gegen ein eben recht gutes Team, die halt zu Hause natürlich auch wieder ein bisschen stärker sind als irgendwo in Washington. Daher ja, drei Partien mit Top-Team-Beteiligung, Charlotte, Knoxville, Chattanooga, Spokane, beide um 1 Uhr auf Sonntag und eine halbe Stunde später Fort Wayne gegen Omaha.
In der Championship ist mir aufgefallen, die Anschlusszeiten sind dieses Mal aus europäischer Sicht wirklich sehr brutal, aus amerikanischer Sicht wahrscheinlich doch ideal, weil sie dann eher in den Abendstunden die Spiele haben. Für uns bedeutet das allerdings, dass kein Spiel vor 1 Uhr beginnt, und das letzte Spiel sogar erst um 5 Uhr beginnt. Das kann man dann vielleicht sogar auch eher sehen. In dem Fall handelt es sich um Sacramento gegen Sporting Jacks. Aber ja, die Anschlusszeiten sind diese Woche wirklich brutal.
Also ich, wer mich kennt, weiß, ich gucke jedes Jahr um die 120 USL-Spiele nur in der regulären Saison. Für mich ist so, was gerade schlaftechnisch noch geht, 3.30 Uhr so das Letzte, was ich noch irgendwie hinkriege. Und wir haben nur in der Championship nach 3.30 Uhr noch 4 weitere Partien, die angepfiffen werden. Das mal so als Beispiel. Aber Top-Team-technisch gibt es immerhin auch da noch eine gute Partie um 2 Uhr zwischen Tampa und zwischen Louisville. Das Duell der quasi immer guten Teams, auch wenn Louisville gerade noch am Aufbau ist, wieder besser zu werden. Aber halt auf Papier 2 Top-Teams der letzten 10, 5 Jahre. Tampa gegen Louisville um 2 in Florida.
Ja, wunderbar. Hast du sonst noch etwas?
Nee, außer, dass ich mir für nächste Woche wünschen würde, ein bisschen gesittete mehr News zu bekommen. Weil sonst haben wir entweder gar nichts oder so beliebigen Kram wie, keine Ahnung, neuer Transfer, neuer Trainer. Und plötzlich haben wir Chicharito wechselt in die USL. Der Videoschiedsrichter soll wieder eingeführt werden, aber anders als ihr denkt. Irgendwie alles ein wenig skurril diese Woche.
Und das eine Team steht bald ohne Stadion da.
Ja, oder das auch nochmal dazu. Also ein wenig skurril, für euch gut, weil es nicht langweilig wird, aber so, hä, wo wart ihr denn die letzten Wochen, wo wir händeringend nach Themen gesucht haben und jetzt kam alles so in ein paar Tagen.
Für uns soll es das jetzt heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gern Feedback, das könnt ihr auf Twitter machen und das könnt ihr ebenfalls auf Facebook machen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wie gerade schon darum gebeten, mit gesitteten News, aber hoffentlich richtig guten Spielen. Bis dahin, viel Spaß und immer viel Trinken.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.